HR Info. Funkkolleg Sicherheit. Subjektive Ängste und objektive Gefahren.
Stichwort Datendiebstahl. Abhilfe ist möglich mit Verschlüsselung. Verschlüsselung ist gut, warum nutzt sie bloß keiner? In Funkkolleg Folge 7 erklärt Jan Eggers Verschlüsselung und ihre Techniken.
Warum treffen wir uns in einem Computerraum?
Warum eigentlich? Gegenfrage, vertraust du Computern?
Sind Computer vertrauenswürdig? Vertrauen Computer eigentlich einander?
Gute Fragen, finde ich. Die Antworten haben mit einer alten Geheimwissenschaft zu tun, der Kryptologie.
Du meinst der Lehre von der Informationssicherheit? Aber beim Verschlüsseln und Entschlüsseln sprechen wir doch von Kryptographie. Das ist ja das Verfahren, wie man Botschaften sicher in Geheimtexte verwandeln kann und wieder zurück. Und dass niemand sie knacken oder fälschen kann. Also Kryptographie.
Kommunizierst du abhörsicher? Nutzt du Public-Key-Verschlüsselung für deine E-Mails?
Nein, tue ich nicht. Was Public-Key-Verschlüsselung ist, erklären wir später noch, oder?
Ja, das werden wir. Aber die Frage ist doch, warum wir sie nicht alle längst benutzen? Spätestens seit Edward Snowden uns verraten hat, was so alles abgehört wird.
Kurzfassung, das Thema hat es in sich. Zum Beispiel werden wir einen der führenden Kryptografen treffen und der verschlüsselt seine Mails auch nicht.
Warum eigentlich?
Hören wir uns als Erklärung die Geschichte von Sonja und Alex an.
Sonja und Alex haben sich verabredet, damit er ihr beibringen kann, wie sie verschlüsselte E-Mails schreibt.
Ich bin wahrscheinlich mit meinem Handy sicherer unterwegs als mit meiner E-Mail-Adresse.
Sonja, 31 Jahre, Journalistin in Frankfurt.
Vielleicht kannst du mir mal erklären, warum es überhaupt Sinn macht, E-Mails zu verschlüsseln, weil meistens schreibe ich ja beruflich oder mit Freunden.
Alex, 36 Jahre, Webentwickler und Netzaktivist. Er will Sonja Verschlüsselung beibringen.
E-Mails, die ich verschlüssel, sind zum Beispiel mit der Krankenkasse, mit der Bank, die ich nicht möchte, dass das andere Menschen erfahren.
Deine Bank, die macht das jetzt, oder
ja,
was?
Ja.
Nur bei dir, da denken sie immer, oh, der Nerd hat wieder eine Mail geschrieben, die kann ich nicht lesen.
Nee, ich habe bei den Krypto-Workshop gemacht.
Ach echt? Du bist in die Bank gegangen, damit du den verschlüsselte E-Mails
schreibst? Ich war damals selbstständig und habe gesagt, ich möchte mit euch nicht weiter kommunizieren mit dir bisher. Und dann haben wir.
Dann habt ihr eine Krypto-Party in der Bank gemacht.
Habe ich bei denen eine Krypto-Party gemacht mit den 5 Bankberatern.
Krypto-Partys sind Treffen, auf denen Aktivisten anderen beibringen, wie man Verschlüsselung nutzt, welche Programme man braucht, wie man sie einrichtet. Alex veranstaltet Krypto-Partys nicht nur mit den Beratern seiner Bank, sondern auch für Gewerkschafter und Normalnutzer. Dort lernen sie, was Sonja jetzt lernt. Das E-Mail-Programm Thunderbird installieren, dann ein Zusatzmodul namens Enigmail und dann die eigentliche Verschlüsselungssoftware namens GPG.
Wenn ich dir eine verschlüsselte E-Mail schreiben möchte, brauche ich diesen Schlüssel, damit du meine E-Mail entschlüsseln kannst. Passphrase ist das für die erste.
Passphrase, das Passwort, das Sonja für ihren privaten Schlüssel braucht.
Das ist der Privatschlüssel. Und den gibst du immer ein, wenn du eine E-Mail öffnest, die verschlüsselt ist, die an dich gerichtet ist.
Noch einmal erklärt. Den öffentlichen Schlüssel darf jeder haben. Er liegt auf sogenannten Schlüsselservern, gewissermaßen die Adressbücher für verschlüsselte E-Mails. Der private Schlüssel sollte nur auf Sonjas Rechner gespeichert sein und er lässt sich nur mit dem richtigen Passwort benutzen.
Aber eigentlich ist man bei der Verschlüsselung also darauf angewiesen, dass auch andere verschlüsseln.
Richtig.
Mir ist es aber neulich zum Beispiel passiert, dass meine Hausärztin ungefragt mir eine E-Mail geschickt hat mit PDF-Anhang, mit einem Befund.
Ja, gerade in dem vertraulichen Bereich wie Ärzte, Seelsorger, das ist unheimlich sensibel. Sachen, die eigentlich nur den Arzt und die Person betreffen.
Eine E-Mail ist nicht viel sicherer als eine Postkarte. Unverschlüsselte Daten sind an vielen Stellen abzugreifen, beispielsweise auch durch den Internetprovider.
Übrigens hat diese sogenannte asymmetrische Verschlüsselung daher ihren Namen. Kryptographie mit öffentlichen Schlüsseln oder auch Public-Key-Kryptographie.
Neben dem öffentlichen Schlüssel gibt es auch noch den geheimen privaten. Sonja kann ihn nutzen, um damit ausgehende E-Mails zu signieren, zu unterschreiben. Die Anwendung des privaten Schlüssels garantiert, an dieser E-Mail ist nichts verändert worden und sie stammt tatsächlich vom richtigen Absender. Das heißt, Public-Key-Verschlüsselung sorgt nicht nur für abhörsichere Nachrichten, sondern vor allem für fälschungssichere.
Eine Form des Abhörangriffs ist allerdings immer noch möglich. Ein Angreifer könnte selbst einen Schlüssel erzeugen, unter Sonjas Namen hochladen und die E-Mails abfangen. Das ist, als ob man einen falschen Briefkasten aufstellen würde. Um diese Art der Täuschung zu vermeiden, besitzt jeder Schlüssel einen sogenannten Fingerabdruck.
6A38 FA1B D7AB.
Diesen Code könnte Sonja nun wiederum ihren Kontakten persönlich übermitteln, sodass die sicher sind, dass sie wirklich an Sonja schreiben und an niemanden sonst.
A294. So, und jetzt nochmal zu meiner Hausärztin. Ich möchte gerne, dass die gute Frau mir das dann, wenn schon, verschlüsselt schickt. Ja. Vermute, sie hat keine Ahnung, sonst wird sie es ja nicht anders machen.
Ja.
Was ich ganz klar sagen kann, ich hätte das jetzt nicht selbst einrichten können.
Soweit die Geschichte der Journalistin Sonja, die vom Netzaktivisten Alex Verschlüsselung lernen wollte. Offensichtlich ist die Public-Key-Verschlüsselung für den Durchschnittsnutzer einfach noch nicht alltagstauglich. Unter dem Namen Volksverschlüsselung versuchen die Telekom und das Forschungsinstitut Fraunhofer SIT ein solches Programm durchzusetzen.
Tja, bisher mit wenig Erfolg. Zumal die Volksverschlüsselung ausgerechnet für den von Alex und Sonja verwendeten Verschlüsselungsstandard unbrauchbar ist. Das Problem mit Public-Key-Verschlüsselung ist grundsätzlich. Das Verfahren widerspricht einfach unserer Intuition. Schlösser, die man mit einem Schlüssel zusperrt und nur mit einem zweiten, völlig anderen Schlüssel wieder öffnen kann, kennen wir aus dem Alltag nicht.
Public-Key-Verschlüsselung könnte auch im E-Mail-Alltag nützlich sein. Dazu müsste sie aber jeder benutzen und das ist unwahrscheinlich, weil das Verfahren zu kompliziert ist. Deshalb sagt sogar einer der bedeutendsten Kryptowissenschaftler auf die Frage, ob er Verschlüsselung nutze.
Wenn ich meine Mails verschlüssel, brauche ich jemanden, der das auch kann. Also ich meine, der muss nicht verschlüsseln, der muss mindestens entschlüsseln können. Ja? Also die Antwort ist nein.
Auch Johannes Buchmann, Professor für Kryptographie an der Technischen Universität Darmstadt, verschlüsselt seine Mails meist nicht, wie wir gehört haben. Und doch, so selten Public-Key-Verschlüsselung in unserem E-Mail-Alltag vorkommt, für unsere Gesellschaft als Ganzes ist sie unverzichtbar geworden. Und zwar nicht wegen der Möglichkeit, Botschaften zu übertragen, die abhörsicher sind, sondern wegen der zweiten Eigenschaft der Verschlüsselung. Sie ermöglicht Übertragungen, die fälschungssicher sind, von Computer zu Computer.
Es gibt was, was Sie niemals merken, aber was unheimlich wichtig ist, und ich lese es auf, das sind Software-Updates. Wenn Sie ein Update kriegen, ein Sicherheitsupdate für Ihren Computer, wenn Sie eine App runterladen, wenn Sie den Virenscanner-Update kriegen oder wenn BMW sich mal eben in Ihren BMW einloggt, den Sie in der Garage stehen haben, um zu gucken, was da jetzt eigentlich los ist, da spielen die digitalen Signaturen eine zentrale Rolle. Software wird geladen und verändert und ist authentisch. Und das ist fast das Allerwichtigste. Und wenn Sie können sich sofort überlegen, wenn wir die Software-Updates nicht machen könnten, müssten Sie das Internet abschalten, weil Software ist ständig falsch und zwar in einem empfindlichen Sinne falsch. Und daher müssen Sie das immer ändern.
Also, Software braucht Updates. Und die müssen vertrauenswürdig sein. Dieses Vertrauen garantieren digitale Signaturen und werden damit zu einer Frage der Sicherheit.
Wenn es Ihnen gelingen würde, allen Computern mit Betriebssystem Microsoft ein Update zu schicken, das die Festplatte löscht, würde die Welt signifikant stillstehen.
Und wie wahrscheinlich ist es, dass das jemandem gelingen könnte?
Also einerseits ist die Kryptographie halt ein Katzen-Maus-Spiel. Wir entdecken neue Verfahren und diese neuen Verfahren werden zu einem gewissen Zeitpunkt unsicher. Sowas immer.
Optimistisch klingt das nicht.
Professor Johannes Buchmann von der TU Darmstadt gibt den heutigen Kryptocodes 10 bis 20 Jahre, bis sie geknackt sind. Was auch deshalb ziemlich unheimlich ist, weil wir seit Edward Snowden wissen, Geheimdienste speichern auch Nachrichten, die sie heute noch nicht lesen können, auf Vorrat, um sie dann, eines Tages vielleicht, mit überlegener Technik zu entschlüsseln.
Wie knackt man eine Verschlüsselung?
Die heutigen Verschlüsselungsverfahren beruhen auf einem mathematischen Trick. Dass es einfach ist, aus vorgegebenen Zahlen etwas zu errechnen, aber ziemlich schwierig, aus dem Ergebnis auf die Ausgangszahlen zu schließen. Falltürfunktionen nennen das die Mathematiker.
Es ist ein bisschen wie beim Backen. Omas berühmten Kirschkuchen bekommt man nur dann hin, wenn man Omas Rezept hat und die nötigen Zutaten.
Auf so einem mathematischen Kirschkuchen, einer solchen Falltürfunktion, beruht eins der wichtigsten Verfahren für Public-Key-Kryptographie, das sogenannte RSA-Verfahren. In diesem Fall besteht der Kirschkuchen aus einer sehr, sehr großen Zahl, die wiederum aus zwei Primzahlen errechnet wird. Eine solche große Zahl wieder in die Primzahlen zu zerlegen, aus denen sie besteht, ist nach derzeitigem Wissensstand unmöglich. Es gibt nur eine Möglichkeit: durchprobieren. Und das würde selbst mit der schnellsten Computertechnik von heute Jahrzehnte dauern.
Das hieße, unsere Codes und unsere digitalen Signaturen sind doch sicher.
Derzeit. Das hängt nicht zuletzt davon ab, wie groß die Zahlen sind, die man als Schlüssel verwendet.
Das ist eine zusammengesetzte Zahl und die hat 617 Stellen. Also wenn Sie den binär schreiben, hat das 2048 Stellen. 2048 gilt als sicher vorläufig.
Johannes Buchmann zeigt uns einen solchen Schlüssel, die digitale Signatur der Internetbank PayPal. 617 Stellen.
Das ist eine ganz schön große Zahl.
Jetzt gucken Sie mal in die Tabelle rein. Da sehen Sie, dass man 1990 ungefähr 120-stellige Zahlen faktorisieren konnte. Im Jahre 2000 waren wir bei ungefähr 150. Und Sie sehen, wir können heute locker über 200-stellige Zahlen faktorisieren. Wir sind, glaube ich, bei 350 oder 60.
Die Computer werden immer schneller, die Mathematiker immer cleverer. Und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass jemand eine mathematische Abkürzung findet, die noch ein paar hundert Stellen mehr bringt. In 10 bis 15 Jahren könnte es soweit sein.
Dann müsste man wieder größere Zahlen als Schlüssel verwenden. Statt 2048-Bit-Schlüsseln 4096-Bit-Schlüssel. Das dürfte dann doch wieder halten.
Ja. Allerdings ist die größte Bedrohung für heutige Codes eine neue Technologie. Der sogenannte Quantencomputer. Nach dem, was öffentlich nachlesbar ist, gibt es noch keinen funktionsfähigen Quantencomputer. Aber Professor Buchmann ist aufgefallen, dass nicht nur Risikokapitalgeber, sondern auch Firmen wie Google und Intel massiv in die Quantencomputerentwicklung investieren. Was Folgen haben könnte für die kryptografischen Siegel und Schutzschilde.
Es gibt ganz wenige kryptografische Verfahren, wirklich nur wenige, die die Quantencomputer brechen können. Das sind nur zufällig besonders wichtige.
Das RSA-Verfahren, heute Standard, gehört leider dazu. Das soll heißen, wenn es Quantencomputer gibt, sind unsere derzeitigen Schlüssel und Signaturen nicht mehr sicher.
Aber wir hatten doch gesagt, diese Verfahren sorgen dafür, dass unsere Computer einander vertrauen können. Bricht da nicht alles zusammen?
Keine Sorge. Mathematiker arbeiten längst an alternativen Verfahren, die auf Falltürfunktionen basieren, die vor den Quantencomputern sicher sind. Kryptografen diskutieren die Verfahren zur Erzeugung von Geheimnissen öffentlich. Das ist das sogenannte Kerckhoffsche Prinzip. Der Darmstädter Professor Johannes Buchmann erklärt den Vorteil so.
Wenn viele Leute daran forschen, das ist ja so ähnlich, wie wenn sie Korrektur lesen. Viele gucken und finden die Fehler.
Das verhindert auch, dass beispielsweise Geheimdienste sichere Verschlüsselung sabotieren, indem sie Schwachstellen und Hintertüren in der Verschlüsselungssoftware einbauen.
Tatsächlich hat die Geschichte nämlich gezeigt, wenn Kryptografen geheim versucht haben, Verschlüsselungsverfahren zu entwickeln, wurde die Verschlüsselung in der Regel nicht besser, sondern schlechter.
Das leuchtet ein. Kryptographie ist eine komplexe Wissenschaft, das haben wir ja gelernt. Und sie ist voller Fallen, in die Einzelkämpfer und Geheimniskrämer tappen. Ein Beispiel?
Ein besonders folgenreiches, die Enigma, die Chiffriermaschine des Deutschen Reichs im Zweiten Weltkrieg. Mit ihnen verschlüsselte das Oberkommando seine Kommunikation mit den Truppen und auch die Befehle an U-Boote, die britische Versorgungsschiffe versenken sollten. Aber sie hatte Konstruktionsfehler.
Eine der Schwächen von der Enigma war das Prinzip, dass niemals ein Buchstabe auf sich selbst verschlüsselt werden kann.
Also wird aus einem A beim Verschlüsseln niemals ein A. Aus einem B niemals ein B und so weiter.
Man denkt natürlich zuerst, das wäre eine gute Idee. Aber sie schränken damit den Suchraum natürlich ein.
Also die Anzahl von Möglichkeiten, die ein Codeknacker ausprobieren muss, um den Schlüssel zu finden.
Tatsächlich konnte der polnische Mathematiker Marian Rejewski diese Beobachtung nutzen, um in den 30er Jahren erste Enigma-Telegramme zu entschlüsseln.
Historiker schätzen sogar, dass die Enigma-Entschlüsselung letztlich den Zweiten Weltkrieg um Jahre verkürzt, wenn nicht sogar mitentschieden hat. Die deutsche Seite bekam davon nichts mit. Sie veränderte die Enigma zwar immer wieder leicht, hielt sie aber für grundsätzlich sicher. Das deutsche Oberkommando vertraute der Verschlüsselungsmaschine so sehr, dass sie selbst Routinetexte verschlüsselte, aus der die Gegenseite Rückschlüsse ziehen konnte. Wettervorhersagen zum Beispiel. Warum war das ein Fehler?
Naja, die britischen Codeknacker kannten diese Vorhersagen, es gab sie auch unverschlüsselt. Sie konnten also Klartext und Schlüsseltext vergleichen und mit etwas Glück und viel harter Arbeit herauslesen, wie die deutschen Verschlüsselungsmaschinen am jeweiligen Tag eingestellt waren. Auf britischer Seite arbeiteten mehrere tausend Menschen daran, unter anderem der geniale Mathematiker Alan Turing. Er half, Maschinen zu konstruieren, die das Durchprobieren der möglichen Schlüssel enorm beschleunigten.
Turing gilt als der Vater der modernen Informatik und diese Maschinen als die ersten Vorläufer unserer modernen Computer, die heute asymmetrische Verschlüsselung überhaupt erst möglich machen und sichere, vertrauenswürdige Kommunikation dazu.
Fassen wir zusammen. Die digitale Welt wird sicherer, nicht unsicherer. Aber das, was wir heute verschlüsseln, könnte mit der Technik von morgen durchaus entschlüsselt werden.
Und darin steckt ein gewaltiges Problem. Wir bemerken gerade, dass es Dokumente gibt, die in verschlüsselter Form länger gewahrt bleiben sollten als nur ein, zwei Jahrzehnte.
Hunderte Programmierer, Mathematikerinnen, Sicherheitsexperten tauschen sich aus. Gerade ist Kaffeepause. Die Security and Privacy Week, eine große Kryptografenkonferenz im Sommer 2016 in Darmstadt. In der südhessischen Stadt arbeiten im europäischen Vergleich ziemlich viele Computersicherheitsexperten. Auch der Kryptograf Johannes Buchmann lehrt hier. Und Professor Matthias Hollig. Er beschäftigt sich damit, was passiert, wenn Computer einander nicht vertrauen können, weil die Verbindungen nicht richtig verschlüsselt sind.
Jetzt kommen neue Standards, kommen neue Technologien. Leute machen dieselben Fehler. Man denkt nicht weit genug.
Eins der Themen, mit denen sich Hollig beschäftigt, die Sicherheit der Computersteuerungen moderner Autos. Hacker in den USA haben schon demonstriert, wie man ein vernetztes Auto aus der Ferne kapern kann. Sie haben einem Reporter des Technikmagazins Wired in seinem Auto einfach per Fernsteuerung das Gaspedal geklaut.
Do it. Kill the engine. So we're killing the engine right now.
Guys, I'm stuck on the highway.
Das heißt, die Computerisierung und Vernetzung unserer Autos ist ein Risiko und macht uns verwundbarer.
Gerade das sieht der Informatiker Matthias Hollig nicht so. Er leitet die Arbeitsgruppe Sichere mobile Netze an der TU Darmstadt.
Sie haben ABS im Auto, Sie haben ESP im Auto, all diese Systeme, behaupte ich mal, ohne Zahlen nennen zu können, dass das sehr viele Menschenleben rettet. So, jetzt das Aber. Das ist beides nicht entwickelt worden gegen bösartige Angreifer.
Entwicklungsziel der Autoteilezulieferer war Betriebssicherheit, Englisch Safety. Nicht zu verwechseln mit Sicherheit vor Missbrauch, Englisch Security.
Viele unserer besten Absolventen gehen in diese Unternehmen, weil die festgestellt haben, unsere Autos werden vernetzt. Wir müssen uns jetzt nicht nur um Safety kümmern, wir müssen uns auch um Security kümmern.
Updates halten die digitalen Geräte einigermaßen sicher. Andererseits, die Lebensdauer eines Autos oder einer digitalen Heizungssteuerung ist begrenzt. Es gibt aber auch Geheimnisse, die ein Leben lang halten sollten. Wer schützt die Geheimnisse unseres Körpers, unsere medizinischen Geheimnisse? Beispielsweise all das, was die Medizin bald aus unserem Erbgut und unseren Hirnstrukturen herauslesen kann.
They are the most intimate data.
Das sind die intimsten, persönlichsten Daten. Und weil die Medizin so rasant fortschreitet, gibt es immer mehr Möglichkeiten, unsere Körper zu analysieren und bald unsere Gehirne.
Jean-Pierre Hubeau, Sicherheitsforscher an der Polytechnischen Bundeshochschule Lausanne. Er sagt, der Kampf um den Schutz der medizinischen Daten, das ist der Kampf, den die Kryptografen nicht verlieren dürfen.
Dann besteht das Risiko, dass wir Menschen aufgrund ihrer Medizindaten ungleich behandeln, dass sie erpressbar werden und so weiter. Wir haben dafür heute keine Lösung. Das heißt, wir brauchen mehr Forschung. Es ist zu schaffen, aber es wird sehr schwierig, das Katz-und-Maus-Spiel. Wir müssen Wege finden, die medizinische Vertraulichkeit zu bewahren.
Ewige Geheimnisse für persönliche Daten sind also erstrebenswert. Aber Geheimnisse schaffen auch Probleme, beispielsweise für die Polizei.
Im Dezember 2015 geschieht in den USA eine Gewalttat, die dazu führen wird, dass Ermittlerverschlüsselung massiv schwächen wollen.
2. Dezember 2015, San Bernardino im US-Bundesstaat Kalifornien. Ein Angestellter des staatlichen Gesundheitsamts erschießt gemeinsam mit seiner Frau auf einer Weihnachtsfeier der Behörde 14 Menschen. Die Polizei stoppt den Attentäter auf der Flucht und tötet ihn. Bald stoßen die Ermittler auf sein Telefon, ein iPhone 5C. Und hier wird es für uns interessant.
iPhones sind ab Werk verschlüsselt. Die Ermittler können die auf dem Telefon gespeicherten Nachrichten nicht auslesen, ohne das richtige Passwort einzugeben. Aber sie wissen, dass das Telefon nach dem 10. Fehlversuch alle Daten löscht. Sie fordern die Herstellerfirma Apple auf, eine spezielle Version des Betriebssystems zu schreiben, die beliebig viele Versuche zulässt. Apple weigert sich.
Their description was they needed 4 to 6 kernel engineers for a period of 2 to 4 weeks.
Apple hätte wochenlang 4 bis 6 Kernel-Entwickler dafür abstellen müssen, sagt die US-amerikanische Informatikerin und Kryptografin Susan Landau, die im US-Kongress als Expertin zu diesem Fall geladen war. Kernel-Entwickler sind teure und nicht zu ersetzende Spezialisten.
Also hatte die US-Bundespolizei FBI recht, als sie Apple vorwarf, es ginge der Firma nur ums Geschäft.
Die Kryptografin Susan Landau glaubt das nicht. Sie sagt, dass Apple recht hatte. Es ging hier um eine Grundsatzfrage.
Zuerst hatte das FBI gesagt, es geht ja nur um das eine Telefon. Dann gab der FBI-Direktor in der Kongressanhörung zu, wir haben noch 10 weitere Telefone. Der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan wollte 200 weitere Telefone entschlüsselt haben. Und wir haben viele Bezirksstaatsanwälte in den USA.
Apple hat sich also dagegen gewehrt, dass die Verschlüsselung seiner Telefone massiv ausgehebelt und geschwächt werden sollte. Die Informatikerin und Datensicherheitsexpertin Susan Landau sieht in solchen staatlich verordneten Hintertüren eine Gefahr. Sie machten die Geräte unsicherer und leichter angreifbar, auch durch feindliche Geheimdienste und Kriminelle.
Wir hingen heute entscheidend von elektronischer Kommunikation ab, sagt Susan Landau. Im Lichte von Bedrohungen durch Spionage und organisiertes Verbrechen ist es zwingend, dass unsere Geräte und Kommunikation gesichert werden.
Und die Ermittlungsbehörden? Die müssten ihre Hausaufgaben machen und aufrüsten, fordert Susan Landau. Und nennt ausgerechnet den Abhörgeheimdienst NSA als Vorbild. Der wurde Ende der 1990er Jahre von der technischen Entwicklung zunächst auch überrascht.
Die NSA hatte große Schwierigkeiten mit ihren Einsätzen. Aber wie wir alle von Edward Snowden erfahren haben, hat sie ihre Fähigkeiten so ausgeweitet, dass sie diese Probleme nicht mehr hat. Die US-Ermittlungsbehörden haben nie in vergleichbarem Maß in ihre Fähigkeiten investiert. Jetzt will ich nicht sagen, dass sie sich so aufrüsten sollten wie die NSA. Das wäre gefährlich für die Demokratie, aber sie müssen größere Fähigkeiten entwickeln, als sie im Moment haben.
Freiheit gegen Sicherheit, das ist die schwierigste Abwägung, die Gesellschaften heute treffen müssen.
Wobei die Geschichte des San Bernardino iPhones ja eine böse Pointe enthält. Das FBI hatte erkannt, dass die Verschlüsselung des iPhones für die Ermittler nicht zu knacken ist und hatte sich aufs Durchprobieren aller möglichen Passwörter verlegt.
Tatsächlich ist Verschlüsselung so gut geworden, dass Angreifer sich in der Regel auf die größte Schwachstelle konzentrieren, den Zugangscode, das Passwort.
Verschlüsselung macht unsere digitale Welt sicherer und vertrauenswürdiger. Aber die größte Schwachstelle sind am Ende die Fähigkeiten der Menschen, die Verschlüsselung nutzen.
Oder eben nicht nutzen. Verschlüsselung ist gut. Warum nutzt sie bloß keiner? Das war die 7. Folge des hr-info-Funkkollegs Sicherheit von Jan Eggers. Sie finden das Funkkolleg als Podcast auf hrinforadio.de oder auf der Funkkolleg-Webseite funkkollegsicherheit.de. Da gibt's weitere Informationen und Lesetipps zu jedem Thema. Melden Sie sich gerne an und werden Sie Teilnehmer des hr-info-Funkkollegs.